Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen.
Analyse der paulinischen Beschreibung des Leibes, 1. Korinther Kapitel 12, Verse 18 bis 27. Zum besseren Verständnis des Gedankenganges des Verfassers des 1. Thessalonicher Briefes wird es gut sein, sich noch einen anderen Text vor Augen zu halten, den wir im 1. Korintherbrief finden. Dort entwirft Paulus eine großartige Lehre von der Kirche, wonach die Kirche der Leib Christi ist. Er nimmt die Gelegenheit wahr, um den folgenden Gedankengang über den menschlichen Leib zu entwickeln. Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 18. Und dann weiter. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen es nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 22 bis 25. Auch wenn das Thema des angeführten Textes eigentlich die Theologie der Kirche als Leib Christi ist, kann man doch zu diesem Abschnitt am Rande bemerken, dass Paulus durch einen großartigen ekklesiologischen Vergleich, der in anderen Briefen wiederkehrt und auf den wir zu gegebener Zeit zurückkommen werden, zugleich zur Vertiefung der Theologie des Leibes beiträgt. Während er im 1. Thessalonicher Brief von der Bewahrung des Leibes in Heiligkeit und Ehrfurcht schreibt, will er in dem soeben zitierten Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief den menschlichen Leib als achtenswert herausstellen. Man könnte auch sagen, er will die Empfänger seines Briefes die richtige Auffassung vom menschlichen Leib lehren. Dieses paulinische Verständnis des menschlichen Leibes im 1. Korintherbrief scheint also in engem Zusammenhang zu stehen mit den Empfehlungen im 1. Thessalonicher Brief. Ein jeder bewahre seinen Leib in Heiligkeit und Ehrfurcht. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 4. Das ist ein wichtiger, vielleicht der wesentliche Grundgedanke der Lehre des heiligen Paulus von der Reinheit. 55. Katechese, 4. Februar 1981. Bei unseren Betrachtungen am vergangenen Mittwoch über die Reinheit nach der Lehre des heiligen Paulus haben wir auf den Text aus dem 1. Korintherbrief hingewiesen. Der Apostel stellt dort die Kirche als Leib Christi vor, was ihm Gelegenheit zu folgenden Gedanken über den menschlichen Leib gibt. Gott hat jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen es nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 18, 22 bis 25. Die paulinische Beschreibung des menschlichen Leibes entspricht der Wirklichkeit, die ihn ausmacht. Es ist also eine realistische Beschreibung. Der Realismus dieser Beschreibung hat einen leichten Einschlag von Wertung, die ihr einen zutiefst christlichen, dem Evangelium entsprechenden Wert verleiht. Es ist natürlich möglich, den menschlichen Leib zu beschreiben, seine Wirklichkeit mit der den Naturwissenschaften eigenen Objektivität auszudrücken. Aber eine solche Beschreibung kann bei aller Genauigkeit ihrem Gegenstand nicht angemessen sein, da es sich nicht nur um den Organismus im somatischen Sinn handelt, sondern um den Menschen, der sich mit diesem Leib ausdrückt und in diesem Sinne der Leib selbst ist. So ist also in Anbetracht dessen, dass es sich um den Menschen als Person handelt, der Einschlag von Wertung bei der Beschreibung des menschlichen Leibes unerlässlich. Außerdem wird gesagt, wie gerecht diese Wertung ist. Sie ist eine der unvergänglichen Aufgaben und Themen aller Kultur, der Literatur, Bildhauerei, Malerei und auch des Tanzes, der Bühnenkunst und schließlich der Kultur des Alltagslebens im privaten und gesellschaftlichen Bereich. Ein Thema, das es verdiente, eigens behandelt zu werden. Die paulinische Beschreibung aus dem 1. Korintherbrief hat natürlich keine wissenschaftliche Bedeutung, ist keine biologische Studie über den menschlichen Organismus oder über die Körperlichkeit des Menschen. Von diesem Gesichtspunkt handelt es sich bloß um eine vorwissenschaftliche, knappe, nur aus wenigen Sätzen bestehende Beschreibung. Sie ist jedoch sicher genügend realistisch. Was jedoch ihre besonderen Züge betrifft, das, was in besonderer Weise ihren Platz in der Heiligen Schrift rechtfertigt, ist eben jene in die Beschreibung eingeflochtene, realistisch erzählende Bewertung. Man kann mit Sicherheit sagen, dass eine solche Beschreibung ohne die ganze Wahrheit der Schöpfung und der Erlösung des Leibes, zu der sich Paulus bekennt und die er verkündet, nicht möglich wäre. Man kann auch behaupten, dass die paulinische Beschreibung des Leibes genau der geistlichen Ehrfurcht dem menschlichen Leib gegenüber entspricht, die ihm wegen der den Geheimnissen von Schöpfung und Erlösung innewohnenden Heiligkeit gebührt. Die paulinische Beschreibung ist gleich weit von der manichäischen Verachtung des Leibes und den verschiedenen Äußerungen eines naturalistischen Körperkultes entfernt. Der Verfasser vom 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 18 bis 25, hat den menschlichen Leib in seiner ganzen Wirklichkeit vor Augen, also den Leib, der sozusagen von der ganzen Würde der Person durchdrungen ist. Es ist zugleich der Leib des geschichtlich gegebenen Menschen von Mann und Frau, das heißt jenes Menschen, der nach dem Sündenfall sozusagen aus der Wirklichkeit jenes Menschen empfangen wurde, der die Erfahrung der Urunschuld gemacht hatte. In den Worten des Paulus über die weniger anständigen Glieder des menschlichen Leibes, wie auch über jene, die wir für weniger edel ansehen oder jene, die schwächer zu sein scheinen, meinen wir, den Beweis für dasselbe Schamgefühl wiederzufinden, das die ersten Menschen, Mann und Frau, nach dem Sündenfall empfunden hatten. Diese Scham ist ihnen und allen Generationen des geschichtlich gegebenen Menschen als Folge der dreifachen Begehrlichkeit, besonders der Begehrlichkeit des Fleisches, aufgeprägt. Und gleichzeitig findet sich in dieser Scham, wie bereits in den vorangegangenen Audienzen herausgestellt wurde, gewissermaßen ein Echo der Urunschuld des Menschen, gleichsam ein Negativ des Bildes, dessen Positiv eben die Urunschuld gewesen ist. Die paulinische Beschreibung des menschlichen Leibes scheint unsere früheren Gedanken vollkommen zu bestätigen. Es gibt am menschlichen Leib die weniger anständigen Glieder, und zwar nicht aufgrund ihrer körperlichen Natur, denn die physiologische Beschreibung der Wissenschaft behandelt sämtliche Glieder und Organe des menschlichen Leibes neutral mit der gleichen Objektivität, sondern allein und ausschließlich deshalb, weil es im Menschen selbst jene Scham gibt, die manche Glieder des Leibes als weniger anständig empfindet und dazu führt, sie so zu betrachten. Die gleiche Scham scheint auch dem zugrunde zu liegen, was der Apostel im 1. Korintherbrief schreibt: Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 23. Man kann also sagen, dass gerade das Schamgefühl Ehrfurcht vor dem eigenen Leib hervorbringt. Eine Ehrfurcht, deren Bewahrung Paulus im 1. Thessalonicher Brief fordert. Und diese Bewahrung des Leibes in Heiligkeit und Ehrfurcht gilt es wesentlich für die Tugend der Reinheit. Im Rückgriff auf die paulinische Beschreibung des menschlichen Leibes in 1. Korinther Kapitel 12, Verse 18 bis 25 wollen wir darauf hinweisen, dass nach dem Verfasser des Briefes jenes besondere Bemühen um Ehrfurcht für den menschlichen Leib und im Besonderen für seine weniger anständigen und weniger edlen Glieder dem ursprünglichen Plan des Schöpfers bzw. jener Schau, von der das erste Buch der Genesis redet, entspricht. Gott sah, dass alles, was er geschaffen hatte, gut war. Genesis Kapitel 1, Vers 31. Paulus schreibt, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 24 bis 25. Der Zwiespalt im Leib, infolgedessen manche Glieder für schwächer, weniger anständig, ja weniger edel gehalten werden, ist ein weiterer Ausdruck der Erscheinung für den inneren Zustand des Menschen nach dem Sündenfall, das heißt des geschichtlich gegebenen Menschen. Der Mensch der Urunschuld, Mann und Frau, von denen wir in Genesis Kapitel 2, Vers 25 lesen, dass sie nackt waren, sich aber nicht voreinander schämten, empfanden noch nicht jenen Zwiespalt im Leib. Der objektiven Harmonie, die der Schöpfer im Leib geschenkt hat und die Paulus als einträchtige Sorge der Glieder füreinander beschreibt, entsprach einer ähnlichen Harmonie im Innern des Menschen, die Harmonie des Herzens. Diese Harmonie oder genauer die Reinheit des Herzens ließ Mann und Frau im Zustand der Urunschuld einfach und auf eine Weise, die ursprünglich beide glücklich machte, die einigende Kraft ihrer Körper erleben, die sozusagen die unverdächtige Grundlage ihrer personalen Vereinigung oder Communio Personarum war. Man sieht also, der Apostel verknüpft im 1. Korinther Kapitel 12, Verse 18 bis 25, seine Beschreibung des menschlichen Leibes mit dem Zustand des geschichtlich gegebenen Menschen. Am Anfang der Geschichte dieses Menschen steht die Erfahrung der Scham, verbunden mit dem Zwiespalt im Leib, mit dem Schamgefühl für diesen Leib und besonders für jene Glieder, die leiblich die Männlichkeit und Weiblichkeit ausmachen. Doch in derselben Beschreibung gibt Paulus auch den Weg an, der eben aufgrund des Schamgefühls zur Änderung dieses Zustandes führen soll, bis zur schrittweisen Überwindung des Zwiespalts im Leib, zu einem Sieg, der sich im Herzen des Menschen vollziehen kann und muss. Eben dies ist der Weg der Reinheit oder der Bewahrung des eigenen Leibes in Heiligkeit und Ehrfurcht. Auch die Ehrfurcht, von welcher der 1. Thessalonicher Brief handelt, kommt Paulus im 1. Korintherbrief zurück. Er verwendet einige gleichlautende Formulierungen, wenn er von der Ehrfurcht oder Wertschätzung gegenüber den weniger edlen, weniger anständigen Gliedern des Leibes spricht und mehr Anstand gegenüber dem empfiehlt, was bei Menschen für weniger anständig gilt. Diese Formulierungen charakterisieren näher jene Ehrfurcht, vor allem im Bereich der menschlichen Beziehungen und Verhaltensweisen gegenüber dem Leib. Dies hat sowohl für den eigenen Leib als auch für die gegenseitigen Beziehungen Bedeutung, zumal die Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn auch nicht auf sie beschränkt. Für uns besteht kein Zweifel, dass die Beschreibung des menschlichen Leibes im 1. Korintherbrief für die gesamte paulinische Lehre von der Reinheit grundlegende Bedeutung besitzt. 56. Katechese, 11. Februar 1981. Bei unseren letzten Mittwochsbegegnungen haben wir zwei Abschnitte aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 3 bis 5, beziehungsweise aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 18 bis 25, erörtert, um aufzuzeigen, was uns an der Lehre des heiligen Paulus über die moralisch, das heißt als Tugend verstandene Reinheit, wesentlich erscheint. Wenn man beim Text aus dem 1. Thessalonicher Brief feststellen kann, dass die Reinheit in der Mäßigung besteht, so wird doch in diesem Text wie auch im 1. Korintherbrief die Bedeutung der Ehrfurcht hervorgehoben.
Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht 5 Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB. Und das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu. indem ihr die ganzen aufgezeigt bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.